Schön, dass ihr da seid, dass ihr trotz Marathon den Weg hierher bekommen, gefunden habt. Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, dass ihr den Marathon nicht lauft. Muss man sich nicht schlecht fühlen, oder? Egal, was der Daniel Schulz euch sagt, das muss man nicht machen. Aber der läuft nur den halben, oder? Ja, nur. Das würde ich auch schaffen mit dem Fahrrad. Ey. Wer von euch war letzten Sonntag da? Ja? Wow, wer von euch ist wiedergekommen? War eine Fangfrage, genau. Also in so einer Gemeinde, ich bin in Gemeinde groß geworden, da hat jeden Sonntag immer die gleiche Person gepredigt. Ne? Jeden Sonntag, so ist das halt in vielen Gemeinden. Ne? Und da war das so, da bist du gekommen und wenn du nächsten Sonntag nicht gekommen bist und nie wiedergekommen bist, dann ist das als Prediger dann schwer, dann kann man das schnell sich zu Herzen nehmen. Ne? Aber in unserer Gemeinde, wo so viel Abwechslung ist, da heißt das ja nichts. Da kommt man dann am nächsten Sonntag wieder, wenn man denkt, da predige ich bestimmt jemand anderes. Aber ich predige heute schon wieder, also. Was auch immer das jetzt heißen sollte. Ich hatte echt viele Gedanken während des Lobpreises, das war mehr als sonst. Also ich denke immer sehr viel, aber mehr so, wo ich das Gefühl hatte, das ist von Gott. Mal gucken, wie ich das gleich hier einbaue. Wird bestimmt gut. Letzten Sonntag, wenn du da warst oder wenn du nicht da warst, da habe ich über unser Monatsthema angefangen zu predigen. Wisst ihr noch, wie das lautet? Dienen, genau, sehr gut. Ich habe gesagt, ich sage die ganzen Basics nicht, weil ja dann am Mittwoch der Tieferabend ist, wo bestimmt die ganzen Basics gepredigt werden. Der Tieferabend ist dann ausgefallen. Wer von euch dann trotzdem hier vor der Tür? Niemand, sehr gut. Genau, aber das wusste ich ja nicht, deswegen habe ich schon eine Predigt vorbereitet, die wieder nichts mit den Basics zu tun hat, so richtig. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Weil ich meine, die meisten von euch, würde ich sagen, sind ja Christen, ne? Die meisten von euch haben ihr Leben auf die eine oder andere Weise der Herrschaft von Jesus unterstellt. Und irgendwie wissen wir doch alle, dass Dienen richtig ist, ne? Wir wissen das irgendwie alle. So, und das ist immer gut, wenn man noch mehr Gründe dafür bekommt und ein klareres Bild dafür bekommt, was es mit einem macht, warum es sich wirklich lohnt, da rein zu investieren. Aber ich setze jetzt einfach mal voraus, dass wir das alle so irgendwie intrinsisch wissen. Dienen ist wirklich was Gutes. Und der beste Grund oder der leichteste Grund ist, dass Jesus uns das vorgelebt hat. Und wenn wir, wie Manni das so gut vorgestellt hat, wenn wir vom Meister leben lernen wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir so werden wollen wie ihm, dann tun wir gut daran, uns das Thema Dienen anzugucken. Und letzten Sonntag habe ich über ein paar Leute geredet. Erinnert ihr euch noch? Habe ich unter anderem über die Suppenküche von den Aposteln gesprochen. Über Stephanus und Philippus, die mega Dunamis hatten. Wisst ihr noch, die hatten übermäßig große Wunder, die durch sie geschehen sind. Und das waren nicht die Leiter, das waren nicht die wenigen da vorne, die das Mikrofon hatten, sondern die waren in der Suppenküche und haben den Ärmsten gedient. Und durch sie hat Gott mächtige Zeichen und Wunder gewirkt. Durch sie hat er die Ausbreitung des Evangeliums gewirkt auf eine Art und Weise, die nicht zu übertreiben ist. Durch diese beiden Männer, wirklich. Die haben so eine Schlüsselrolle gespielt. Die haben das Übernatürliche, für die war das natürlich. Und da komme ich jetzt auf einen wichtigen Punkt. Egal wie lange du schon in unserer Gemeinde bist, egal wie lange du Christ bist, egal was so dein Weltbild ist, wir hier, wir als Zigidu, wir schmeißen viel mit übernatürlich durch die Gegend. Also, ne? Wir sehnen uns nach dem Übernatürlichen. Ist das nicht sogar einer unserer Kernwerte? Irgendwas mit übernatürlich? Ich weiß doch gerade nicht. Auf jeden Fall, das Übernatürliche ist uns wichtig. So, wenn du, ich habe schon mal ein, zwei Mal gesagt, das Übernatürliche, das Wort, das steht nicht in der Bibel. Wo siehst du das? Kannst du einmal ganz durchsuchen, findest du nicht. Das hat einen Grund, nämlich für einen Hebräer gab es nichts Übernatürliches. Da gab es keine Trennung zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Den Hebräern war so klar, dass, wie das Neue Testament das auch so wunderbar auf Jesus hin beschreibt, dass Gott alles durchdringt, dass er alles aufrechterhält, dass es keinen Zentimeter im Universum gibt, wo er nicht ist, und dass es nichts gibt, was ansatzweise Bestand haben würde, wenn er sich auch nur einen Zentimeter aus dem Universum zurückziehen würde. Dann würde alles sofort zu Staub zerfallen. Wahrscheinlich nicht mal zu Staub, weil Staub ist ja auch was. Dann wird es einfach weg. So. Das war denen klar. Und für die war auch kulturell gesehen, also ne, es gab fast nichts in ihrem Leben, was nicht irgendwie auf die eine oder andere Weise durch das Gesetz bestimmt wurde. Wo ihnen ständig bewusst war, wir sind Gottes Volk und dass wir hier auf diesem Land sind, ist schon übernatürlich. Und dass ich diene, dass ich arbeite, dass ich in die Synagoge gehe, dass ich Familie gründe, all das ist Teil von Gottes Plan für mich und für mein Volk. Für die war das, gab es keine Trennung, okay? Und das Wort übernatürlich ist natürlich super, weil es uns hilft, wenn wir uns nach Sachen ausstrecken, weil wir strecken uns aus nach Dingen, die mehr sind als das, was wir durch unsere eigene Kraft schaffen können. Wir strecken uns aus danach, das Wirken Gottes so zu sehen, dass auch die Leute da draußen keinen Zweifel daran haben, dass das Gott war und nicht ihr Verstand oder unsere Zaubertricks. Das Wort übernatürlich an sich ist nicht schlecht. Ja, aber wenn ich sage, dass wir einen übernatürlichen Dienst hatten, oder die Apostel damals, dann denk jetzt nicht, dass die in irgendeiner Weise besser oder anders waren als diejenigen, die in der Suppenküche gearbeitet haben, okay? Das ist mein Kernpunkt heute. Mein Kernpunkt heute ist, dass wir uns nach dem Übernatürlichen ausstrecken, dass wir mehr von ihm erleben wollen. Deswegen haben wir auch die Mai-Konferenz, deswegen beten wir für Kranke, deswegen geben wir prophetische Worte weiter. Aber eigentlich können wir als moderne Westler noch wirklich, wirklich dazulernen, dass es nicht irgendwie da oben ist das Tolle und das Heilige und hier ist das dreckige Böse, ja? Also das ist so typisch griechisch, da oben hui, hier unten pfui, so, ne? Und wenn ich doch nur endlich dahin kommen könnte, Jesus hat das ein für alle Mal geklärt. Also selbst wenn es diese Trennung jemals gegeben hätte zwischen da oben hui, hier unten pfui, Jesus ist gekommen und hat den ganzen Himmel auf die Erde gebracht. Spätestens seit dem Moment gibt's das nicht mehr. Ja, das ist wirklich wichtig. Und wir haben das gerade gelesen, untrennbar eins. Wir haben das sogar gesungen. Ist das nicht ein mega starkes Lied, was meine Frau da geschrieben hat? Ey, wenn du wirklich eins mit ihm bist, untrennbar eins, mit Vater, Sohn und Geist, da gibt es streng genommen nichts, was du ohne die tun kannst. Also kannst Sachen machen, wo die sagen würden, das ist nicht so gut für dich, aber verlassen die dich in dem Moment? Drehen die dir den Rücken zu und können sich das nicht angucken? Nein. Dein ganzer Alltag ist übernatürlich, weil dein ganzer Alltag von Gott durchdrungen ist. Jedes Wort, was du sprichst, alles, was du tust, überall, wo du hingehst. Da können wir noch drin wachsen in dieser Offenbarung, oder? Also ich auf jeden Fall. Ich bin so sehr, ich meine, ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich, seit ich denken kann, in Gemeinde unterwegs bin. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich seit einem jungen Alter irgendwie den Ruf von Gott auf meinem Leben spüre und kenne, dass ich berufen bin, seiner Gemeinde zu dienen. Aber das kann das eher nur verschlimmern. Dann kann man denken, ja, Gott ist reich, ja, das ist die Gemeinde. Ja, das ist Quatsch. Der Paul Manwaring war das, glaube ich, der hat das so gut und das hat mich wirklich, das begleitet mich bis heute, der hat das so gut gesagt, ne? Die ganze Gemeinde ist im Reich Gottes. Aber nicht das ganze Reich Gottes ist in der Gemeinde. Reich Gottes ist so viel größer. Gottes Wirken ist so viel größer. Seine Wege sind so viel höher als unsere Wege und unsere Pläne jemals sein könnten. Okay, das war jetzt ein langes Vorwort, ne? Aber ich möchte einfach nur mal sagen, es ist nicht mehr wert, hier vorne zu stehen und das Mikrofon zu haben oder zu Hause sich um seine Kinder zu kümmern in Liebe. Es ist nicht mehr wert, es ist nur anders. Es ist nicht mehr wert, die Gemeinde Klos zu putzen, als seine Kinder zu wickeln. Es ist nicht mehr wert, es ist anders, es ist eine andere Art des Dienens. Ich bin komplett weg von meinen Notizen. Das ist nicht schlimm. Ich lese einfach mal einen Bibelvers. Das ist immer der richtige Weg. Das ist in Matthäus 20. Ab Vers 25 lesen wir mal. Vorher kamen Jakobus und Johannes mit ihrer Mutter um die Ecke und wollten von Jesus einen guten Platz am Festbankett ergattern. Und dann lesen wir, ab Vers 24. Als die anderen zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie alle heran und sprach, ihr wisst doch, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich finde das so cool in Bethel, der Chris Welton sagt das so oft, aber es ist so bemerkenswert, dass Jesus ja nicht die Jünger dafür verurteilt, dass sie groß sein wollen. Ne? Also Jesus sagt nicht, ihr wollt groß werden und das ist echt schlecht. Nee, macht er nicht. Er sagt, ihr wollt groß werden, das ist okay, das habe ich in euch reingelegt. Ich habe euch gemacht, um zu herrschen. Ich habe euch gemacht mit diesem intrinsischen Wunsch danach, euren Einflussbereich zu erweitern. Aber der Weg dahin sieht anders aus, als ihr das in der Welt sehen könnt. Das sagt Jesus. Und Jesus lebt ihnen vor, wie es geht. Nämlich den tiefen Weg. Zu dienen. Also ich hab, mir gehen langsam die Bilder aus, aber ich habe noch ein Bild. Ich habe dieses, wie heißt das? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ackerweide heißt das, glaube ich. Das habe ich in meinem Garten. Das ist so ein Unkraut. Boah, ist das katastrophal, dieses Zeug. Das kriegst du einfach nicht raus. Und wenn du irgendwo im Garten buddelst, mit einem Spatenstich reingehst, dann ist da alles voll mit den Wurzeln von diesem Ding. Auch wenn da drüber gar nichts ist. Aber das ist überall. Es ist schlimmer als Efeu. Und das ist so krass. Ich ziehe das Zeug raus, ich krieg's nicht raus. Und das hat so einen Einfluss, obwohl man es nicht sieht. Es hat so viel Einfluss. Jesus spricht von dem Sauerteig, von dem man auch nicht sieht und so viel Einfluss hat. Irgendwie ist mir das nochmal bewusst geworden. Einfluss bedeutet nicht, ein einziges hohes Ding zu sein, das alle sich angucken können. Einfluss sieht im Reich Gottes ganz anders aus. Im Reich Gottes hat Einfluss viel, findet Einfluss viel mehr dort statt, wo wir es nicht sehen, als da, wo wir es sehen. Und Reich Gottes, damit meine ich nicht nur Gemeinde, weil das ganze Reich Gottes passt nicht in die Gemeinde, okay? Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er ist nicht gekommen, um nur zu konsumieren, sondern er ist gekommen, um produktiv sein Leben zu geben, um Mehrwert zu schaffen. Er ist gekommen, nicht um auf seinem Recht zu bestehen und zu sagen, hier, das ist mein prophetisches Wort und deswegen ist das hier mein Platz, sondern er hat sein Leben so gelebt, dass sein prophetisches Wort in Erfüllung gekommen ist, weil er im Einklang mit dem war, was Gottes Wille war. Er hat sich nicht seine Türen aufstoßen müssen, er ist durch die offenen Türen gegangen, die der Vater für ihn geöffnet hat. Und die sahen ganz anders aus, als die Jünger das gerne gehabt hätten. Der Jesus, war das Paul, ne? Der Gott, ja, ja. Der Jesus, der, ihr wisst das vielleicht, der war ja circa 30 Jahre alt, als sein Dienst angefangen hat. Und vorher, da war er einfach nur der Sohn von Josef und Maria. Und Josef war tot, hast du gesagt? Ja, das stimmt leider auch. Josef war Zimmermann, lesen wir. Und wie das in der Kultur damals so war, ne? Du hast den Beruf deines Vaters übernommen. Das war noch sehr, 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 sehr lange so. Also wenn du heute... Ich stelle mir das so lustig vor, wenn du irgendwie mit Leuten redest aus der Vergangenheit und sagst so als Teenager, oh, ich weiß nicht, welchen Beruf ich wählen soll, ich weiß nicht, welchen Weg Gott für mich hat. Die könnten dir nicht helfen. Die würden das nicht verstehen, weil es doch klar ist, du machst das, was dein Vater gemacht hat. Und Jesus war Zimmermann, davon können wir sehr stark ausgehen. Und Jesus hat gearbeitet. Wer von euch arbeitet? Ja, wer von euch hat mal gearbeitet? Wer von euch ist zu Hause und merkt, dass es fast noch mehr Arbeit, sich um die Kinder zu kümmern, als einfach von 9 bis 5 auf der Arbeit zu sein? Ja, wir alle arbeiten irgendwie. Und ich lese euch einfach mal 2 Verse vor, beziehungsweise 2 Bibelstellen, die Paulus geschrieben hat, um heute dem Thema Dienen nochmal eine andere Ecke zu geben, ja? Und um uns endlich mal rauszukriegen aus diesem Denken, dass Dienen das ist, was wir in Gemeinde tun. Also die Versuchung, hört mich an, die Versuchung für mich ist sehr groß, euch hier rein zu predigen in arbeitet mehr mit in der Gemeinde, ja? Die Versuchung ist groß. Aber der Versuchung bemühe ich mich bewusst zu widerstehen, weil das ganze Reich Gottes ist zu groß, um nur in die Gemeinde zu passen, okay? Und wenn wir ein Bild davon bekommen, wie Hammer es ist, im Reich Gottes zu dienen, dann wird das mit dem in Gemeinde dienen gar kein Thema mehr sein. Dann ist das einfach nur ein logischer Ausfluss. Wir lesen mal Epheser 6, einfach nur die Verse 5 bis 8. Da schreibt Paulus: Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Und in Kolosser 3, da schreibt ihr das ganz ähnlich, ab 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Wer von euch? Ja, nee, ich frage jetzt nicht, bei wem jetzt was abgeht. Also, ich möchte vorher eine kurze Sache sagen. Ja, Sklave, da denken wir sofort an alles Mögliche. Und das ist wahrscheinlich, ich denke als erstes halt an, keine Ahnung, Afrikaner, die von den Kolonialmächten in alle Welt verschifft wurden, um da wie Dreck behandelt zu werden, ja? Das ist natürlich Sklaverei. In der Kultur damals gab es das auch, aber viele Sklaven, auch die Haussklaven, die hatten es besser, als wir jetzt denken bei dem Wort, okay? Die hatten keinen Betriebsrat, die hatten keine Gesundheitsversicherung, die hatten keinen Mindestlohn, so ist es nicht. Aber denen ging es besser, als wir vielleicht bei Sklave denken, okay? Mein Punkt ist nur, ich will euch klar machen, Sklave, das betrifft euch schon, weil viele waren Sklaven, auch viele von den Christen waren Sklaven und die haben normal gearbeitet. Und deswegen möchte ich euch, ich möchte mir die Freiheit nehmen, das hier auf Arbeitnehmer umzumünzen, okay? Ich möchte, dass ihr versteht, hier geht es nicht nur um Sklaven. Und Paulus sagt auch nicht, dass Sklaverei gut ist übrigens, ne? Also nur weil er den Sklaven Anweisungen gibt, heißt das nicht, dass er Sklaverei cool findet. Er sagt, es ist jetzt leider so und macht das Beste draus. Und deswegen sage ich, ihr Arbeitnehmer, arbeitet, gebt euer Bestes und arbeitet, indem ihr wisst, dass ihr nicht für euren Arbeitgeber arbeitet, sondern tut eure Arbeit, als würdet ihr sie für den Herrn tun. Das sagt Paulus. Er sagt, arbeitet nicht, damit euer Chef euch bemerkt und euch toll findet und euch die Beförderung endlich gibt, sondern arbeitet, als würdet ihr für Jesus arbeiten. Und wisst ihr was, das mit der also wenn ihr so arbeitet, als würdet ihr für Jesus arbeiten, dann müsst ihr euch keine Sorgen darum machen, dass euer Chef euch bemerkt. Das wird auffallen. Keine Sorge. Das ist kein Karrieretipp von Paulus, sondern er gibt hier einfach dieses Bild, dass wir alles, was wir tun, können wir so tun, als würden wir es für Jesus tun. Sogar unsere Sklavenarbeit, sogar bei Lidl Regale einräumen für Mindestlohn, sogar irgendwo schwarz auf dem Bau arbeiten für Untermindestlohn. Wenn das ist, was wir machen müssen, dann können wir das tun. Egal wie anstrengend unser Chef ist, wir können an einen Ort kommen, wo wir so tun, als würden wir das für Jesus machen. Das ist die Vision, die Paulus hier gibt. So, ich bin nicht hier, weil ich euch sage, ich habe diesen Ort erreicht. Ich würde sagen, mein Arbeitgeber macht es mir vielleicht leichter als andere Arbeitgeber. Aber vielleicht hast du einen Job oder einen Arbeitgeber, wo es dir wirklich schwerfällt, diesen Gedanken auch nur zu bewegen. Kann ja sein. Stell dir vor, du stehst vor deinem Chef. Und dann sollst du was für ihn machen. Und dann stellst du dir vor, oh, ach, wo war mein Chef? Ach ja, da ist ja Jesus vor mir. Ja, dann mache ich diese total blöde Aufgabe, die ich sinnlos finde und an die ich nicht glaube. Völlig aus dem Zusammenhang gerissenes Beispiel, hat nichts mit mir zu tun. Diese Aufgabe, die tue ich jetzt einfach trotzdem, als würde Jesus mich darum bitten. Und dann gebe ich mein Allerbestes, meiner Firma oder meinem Chef hier zu dienen. Das ist doch krass, oder? Also ich finde das wirklich herausfordernd, muss ich sagen. Also wirklich herausfordernd. Aber das ist eine gute Gelegenheit, um außerhalb von Gemeinde zu dienen. Und weißt du, was auch eine super Sache ist? Du brauchst dafür nicht mal einen neuen Termin. Also du musst dafür nicht noch einen Mittwochabend opfern, weil du bist eh montags morgens da und arbeitest. So praktisch, oder? Klingt doch integriert. Klingt ganzheitlich. Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum es Sinn macht, dem Beispiel oder dem Befehl von Paulus hier zu folgen. Wollt ihr die hören? Ja, also ein Grund, warum ich glaube, dass das Sinn macht, ist, deine Versorgung kommt ja gar nicht von deinem Arbeitgeber. Deine Versorgung kommt ja aus der Hand des Herrn. Also du arbeitest zwar deine 40 Stunden, du hast einen Vertrag unterschrieben, du hast ein Recht darauf, dieses Geld zu bekommen. Aber am Ende des Tages, wer ist derjenige, der uns am Leben hält? Wer ist derjenige, der weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn darum bitten? Wer ist derjenige, der uns so sehr durchdringt, dass wir ohne ihn gar nicht existieren würden? Wer ist das? Das ist nicht dein Chef. Das ist doch mal befreiend, oder? Es ist nicht dein Arbeitgeber, es ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der alles durchdringt. Er ist derjenige, der dich versorgt, der dich hütet wie sein Augapfel. Und natürlich ist er derjenige, der dich versorgt. Und du arbeitest zwar für deinen Arbeitgeber, du dienst jemand anderem, aber Paulus sagt, weißt du was, eigentlich kommt deine Versorgung ja von da oben. Also tu doch einfach so, als würdest du für da oben arbeiten. Ich habe den großen Katechismus von Luther, den kann ich sehr empfehlen, der ist sehr cool, wenn du eine moderne Version hast, sonst bist du komplett lost. So viele Ys und Apostrophe, ich komme nicht klar. Und da geht es unter anderem um das Vaterunser. Und da gibt es ja diese Stelle, unser tägliches Brot gib uns heute, ne? Und ich finde das so Hammer, Luther schreibt, also ja, wir lesen ja in der Bergpredigt, dass Gott die Spatzen versorgt, wie viel mehr wird er sich um uns kümmern? Und wir wissen doch, dass unsere Versorgung von ihm kommt, warum müssen wir ihn dann um unser täglich Brot bitten? Macht eigentlich keinen Sinn? Und Luther, so ein cooler Satz, also Luther, ne, Wahnsinn, der Typ sagt, das ist eine gute Sache, das zu beten, weil uns das bewusst macht, von wo unsere Versorgung kommt. Weil wenn du zur Arbeit gehst, dann sagst du ja indirekt zu deinem Arbeitgeber, bitte gib mir mein täglich Brot. Ich arbeite auch dafür. Oder? Aber eigentlich kommt es ja von ihm. Und wenn wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist das kein Ausdruck von Zweifel, dass es uns nicht gibt, wenn wir das mal einen Tag nicht beten, sondern ist das ein Ausdruck davon, dass uns klar ist, woher unsere Versorgung kommt. Und wenn uns klar ist, woher unsere Versorgung kommt, dann fällt es uns auch viel leichter, für diesen Ort oder für diese Person zu arbeiten, ihm zu dienen, während wir anderen dienen. Könnt ihr das sehen? Ja? Oh, mega cool. Das ist gut von euch. Und wisst ihr, was auch ist? Also Paulus sagt ja, betet ohne Unterlass. Wer macht das immer jeden Tag? Ja. 24/7, wow, nice. Also betet ohne Unterlass, da habe ich auch schon drüber geredet. Es tut mir auch gut, öfter darüber zu reden, für mich selber. Aber Gebet, das ist ja nicht, dass wir reden, ne? Gebet ist auch nicht nur, dass wir zuhören, sondern Gebet ist in allererster Linie, dass wir uns seiner Gegenwart bewusst sind. Dass wir uns so benehmen, als wäre er wirklich da. Als wäre er wirklich gerade neben uns. Als könnten wir jetzt gerade seine Stimme hören. Als könnten wir jetzt gerade mit ihm reden. Da fängt Gebet an. Wenn du diesen Punkt überspringst, dann hast du es eigentlich schon verloren. Das ist Gebet. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, dass er immer da ist und dass du alles mit ihm zusammen machst, dass er die ganze Zeit da ist, wenn du wirklich ohne Unterlass betest, dann kannst du ja eigentlich gar nicht anders, als für ihn zu arbeiten. Dann geht das ja eigentlich gar nicht anders. Und andersrum, wenn du da drin wachsen willst, ist es wirklich sehr hilfreich, jede Kleinigkeit so zu tun, als würdest du sie für ihn tun. Es gibt dieses Buch von Bruder Lorenz oder Laurentius oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Dieser Mönch, der darüber schreibt, wie er es geschafft hat, an einen Ort zu kommen, wo er sich jederzeit Gottes Gegenwart komplett bewusst ist und wo es für ihn keinen Unterschied macht, ob er in der Küche dient, ob er den Hof fegt oder ob er das Abendmahl empfängt oder ob er betet. Das ist krass. Da kann man drüber denken, was man will. Aber ich finde es so hilfreich, dass er sagt, er hat damit angefangen, jede Aufgabe, die vor ihm lag, so zu tun, als würde er sie für Jesus machen. Und das Verrückte ist, er war ja im Kloster. Also man fragt sich, was hat er vorher gemacht? Und was machen die anderen? Und was mache ich überhaupt? Aber wenn du darin wachsen willst, dir seiner Gegenwart beständig bewusst zu sein, dann ist das so ein guter Tipp von Paulus. Hab Jesus vor Augen, während du deine Excel-Tabellen ausfüllst oder während du die Regale einräumst oder während du alte Leute pflegst. Hab Jesus vor Augen. Das hat so viele positive Konsequenzen. Nebeneffekte ist das Wort. Und wisst ihr, was noch ein guter Grund ist, um das zu machen? Arbeit ist nicht schlecht. Arbeit ist kein Fluch. Wusstest du das? Der Fluch war nicht, ihr habt vom Baum gegessen, deswegen müsst ihr arbeiten. Nee. Arbeiten war schon vorher der Auftrag gewesen. Kümmert euch um diesen Garten. Also wenn da die Ackerweidewinde drin war, dann hatten die viel zu tun in diesem Garten. Dann mussten die sich wirklich kümmern. Arbeit ist nicht Teil des Fluches. Arbeit ist Gott gegeben. Dass du umsonst arbeitest, dass du dich abmühst und unter Schweiß dein Brot verdienst, das war der Fluch. Kurze Frage, sind wir eigentlich noch unter dem Fluch? Nur so eine Nebenfrage. Aber Arbeit ist nicht schlecht. Arbeit ist genau wie dein Körper. Was du daraus machst, ist die Frage. Was machst du daraus? Bist du dankbar für deine Arbeitsstelle oder nicht? Wie? Mit welcher Motivation gehst du an Arbeit? Und ich habe hier aufgeschrieben, ich habe viel aufgeschrieben, dass wir zum Beispiel in der Ewigkeit, wenn du das Neue Testament liest, in der Ewigkeit werden wir was zu tun haben. Wusstest du das? Und mit was zu tun haben meine ich nicht auf Wolken sitzen und Harfe spielen und singen. Also das hat Johannes zwar gesehen, aber das war ja lange bevor das neue Jerusalem runtergekommen ist. Habt ihr das auch mal gelesen? Die Offenbarung hat eine Reihenfolge, ja? Also wenn du, also ne, lies mal die Offenbarung in der richtigen Reihenfolge. Ich glaube nicht, dass wir sterben und dann haben wir für immer nichts mehr zu tun und müssen nur noch singen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wisst ihr, was ich auch nicht glaube? Ich glaube nicht, dass eines Tages dieser ganze Planet in Flammen aufgeht und danach nichts mehr übrig bleibt. Ich habe nichts gegen Flammen. Ich habe nichts gegen das reinigende Feuer des Heiligen Geistes. Habe ich gar nichts gegen. Aber das heißt nicht, dass dann am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und dass wir dann nur noch da oben irgendwo sind. Das ist wieder oben hui, unten pfui. Gott liebt die Erde. Und wenn du denkst, dass hier alles verbrennen wird, dann lohnt es sich gar nicht, in diesen Planeten zu investieren. Lohnt sich gar nichts. Dann lohnen sich so große Sachen wie, keine Ahnung, Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit oder Weltfrieden, die lohnen sich nicht. Aber wisst ihr, was sich auch nicht lohnt? ein System zu erstellen, was die Arbeit auch bei dir effektiver macht oder effizienter macht, damit deine Firma besser anderen Leuten helfen kann. Das lohnt sich dann nicht. Dann kannst du es auch sein lassen. Dann kannst du ins Kloster gehen und dich einschließen und nie wieder mit irgendwem reden. Das ist dann für die Ewigkeit gesehen genauso effektiv. Das ist doch blöd. Das ist nicht vom Herrn, dieses Bild. Also ich bin nicht hier, um über Endzeit zu reden. Das können wir gerne mal zusammen machen. Aber ich lade dich ein, lass dein Bild davon, was mit deiner Arbeit passiert und welchen ewigen Wert die hat, lass die mal vom Heiligen Geist erschüttert werden und schau mal, was übrig bleibt. Schau mal, was übrig bleibt. Wir denken immer, ja, immerhin kriege ich dafür himmlischen Lohn. Ja, das stimmt. Dazu habe ich zwei Fragen. Erste Frage, himmlischer Lohn, heißt das, dass du den erst bekommst, wenn du im Himmel bist? Oder heißt das, dass der im Himmel ist, der jetzt gerade hier ist und du kannst darauf zugreifen jetzt? Das ist nur mal eine Frage. Und die andere Frage ist, himmlischer Lohn? Ja, ich weiß gerade nicht, was die Frage ist. Ich hab eine Frage. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ein bisschen irgendwo anders. Wisst ihr was, ich überspringe einfach, ich lese lieber noch meine Bibelstelle. Heute ist irgendwie so ein Tag. Wisst ihr noch, was ich letzten Sonntag gesagt habe? Ihr dürft aufstehen und eure Hand zu mir ausstrecken. Ja, ist so sicher. Ich lese noch mal Jesus, komm. Und zwar lese ich diese Stelle, und das ist mir die wichtigste Stelle heute. Weil die bringt das noch mal auf ein völlig neues Niveau. Das ist Matthäus 25, ab Vers 31. Ach, und wenn ich das lese, ja, tut mir einen Gefallen. Also, was ihr über das Ende der Welt zu glaubt, was ihr zu wissen glaubt oder zu glauben wisst, schaltet das einfach mal aus, ja? Lest einfach nur die Geschichte. Ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, ihr nahmt mich auf, nackt, ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Zweite Hälfte können wir jetzt weglassen, da ist das genaue Gegenteil. Ne? Wann haben wir das alles nicht gemacht, Jesus? Ja, was ihr meinem geringsten Bruder nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. So, was ist der Punkt? Der Punkt ist, wir müssen nicht nur so tun, als würden wir Jesus dienen, obwohl wir eigentlich gerade arbeiten. Wir müssen nicht nur so tun. Wenn wir von ganzem Herzen dienen, wenn wir Gutes in dieser Welt bewirken, wenn unser Job einen Sinn hat, der die Gesellschaft nach vorne bringt, wenn unser Herz am rechten Fleck ist und auch wenn unsere Arbeit sinnlos zu sein scheint, wir trotzdem unsere Arbeit gut machen wollen, wisst ihr was, dann machen wir das, dann tun wir nicht nur so, als würden wir für Jesus arbeiten, dann arbeiten wir wirklich für ihn. Dann tun wir ihm Gutes. Ist das nicht total übernatürlich? Also wie krass ist das denn, du kannst Regale einräumen, für Jesus, aber so wirklich für Jesus, also echt, echt jetzt für Jesus. Nicht nur so tun, sondern echt. Und spätestens hier sollte uns klar sein, übernatürlicher Dienst ist ein gutes Wort, um Prophetie und Heilung und so zu beschreiben, aber Dienst muss eigentlich übernatürlich sein. Echter Dienst ist immer übernatürlich, weil echtes Dienen bedeutet immer, dass wir es für Jesus tun. Und es gibt nichts Übernatürlicheres, als für Jesus zu dienen. Also meine Güte, wie krass ist das denn? Seid ihr noch da? Ja? Also die Beispiele, die Jesus hier gibt, die sind gut und wichtig, aber ich befürchte, die sind ein bisschen an unserer Lebensrealität vorbei oftmals. Ne? Also ich wohne jetzt in Huckingen und vorher habe ich in Düsseldorf gewohnt. Und in Düsseldorf, da sieht man alle möglichen Menschen. Und von Düsseldorf aus, wenn ich dann ein bisschen in die Innenstadt gekommen bin, da habe ich immer schon einen Unterschied gemerkt, so wie sich die Gegend so anfühlt und wie die Leute aussehen, denen man begegnet und ne, also Sachen. Wie laut ist es? Man merkt einen Unterschied. Jetzt wohne ich in Huckingen und ich bin regelmäßig schockiert, wenn ich in die Innenstadt komme, in was für einer Blase ich lebe. Also ich bin ja nicht nur in dieser Gemeindeblase, sondern ich bin jetzt auch noch in meiner gut behüteten Nachbarschaftsblase. Es ist unfassbar. Also wirklich, ich könnte so weit durch die Gegend laufen, ich würde niemanden finden, der hungrig ist. Ich würde niemanden finden, der nackt ist. Ich weiß gar nicht, wo das nächste Gefängnis, wisst ihr, wo das nächste Gefängnis, gibt's diese Sicherheitsverwahrung dann noch? Ja, aber da kenne ich ja niemanden drin. Ja? Aber als Jesus das gesagt hat, da war das total normal, ins Gefängnis zu kommen. Wenn du mal 1 Cent zu wenig Steuern an die Römer gezahlt hast, warst du direkt im Knast. Und später, wenn du mal einmal zu viel über Jesus geredet hast, warst du direkt im Knast. Versteht ihr, was ich meine? Oder wenn du plötzlich nicht mehr arbeiten konntest, weil du gehumpelt hast, ja, dann hattest du kein soziales Netz, dann warst du plötzlich nackt und musstest gefüttert werden. Also, ne, an uns geht die Realität komplett vorbei. Und deswegen liebe ich folgende Bibelstelle. Ich liebe diese Bibelstelle. Die ist so hilfreich. Matthäus 10, Vers 40. Da sagt Jesus, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Jetzt kommt's. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Ein Becher Wasser. Also wenn du neben mir sitzt irgendwo, dann, ich schütt gern Wasser ein. Erstens, ist gesund, Wasser zu trinken. Und zweitens denke ich mir manchmal so, boah geil, wieder ein bisschen mehr Lohn. Ist nicht mal mein Wasser, das ist Gemeindewasser, Wasser von meinem Arbeitgeber. Komm, trink noch ein Glas. Hier so. Also, ein Glas Wasser, das ist das billigste, das einfachste, niederschwelligste Beispiel überhaupt. Du kannst jemandem ein Glas Wasser geben. Ist egal, ob der darum fragt oder nicht, ist gut für ihn. Und das benutzt Jesus als Beispiel und sagt, so könnt ihr praktisch dienen. Das hat ewigen Lohn. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich finde das so klasse von Jesus, weil wir so oft denken, oh, ich muss mal 3 Wochen Urlaub nehmen und irgendwo nach Afrika fliegen und da einen Brunnen buddeln oder so, damit ich mal wirklich diene. Und das tut bestimmt gut. Sollten bestimmt öfter machen. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie wir arbeiten, dienen können und Lohn empfangen können im Reich Gottes. Das fängt so viel weiter unten an. Das umfasst deinen ganzen Arbeitsalltag und umfasst jede Kleinigkeit, die du tun kannst. Ist das nicht cool von Jesus? Ich finde das so, so cool von Jesus. All die positiven Effekte vom Dienen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben wegen dem Tieferabend, all die können wir ernten, einfach indem wir jemandem ein Glas Wasser einschenken. Das ist wirklich, wirklich super. Und wisst ihr, was auch super ist wegen dem Brunnen jetzt zum Beispiel? Also du kannst ja Geld verschicken, ne? Wusstest du das? Du kannst Geld woanders hinschicken, das geht. Also es gibt auch Leute, die haben die Autorität, einfach Geld von dir zu nehmen. Das ist immer ärgerlich. Diese SEPA, die macht mich fertig, diese SEPA. Aber du hast auch Autorität, Geld woanders hinzuschicken. Und du kannst auch praktisch dienen mit deinem Geld. Wusstest du das? Und dann sitzt du auf der Couch und machst gar nichts und guckst auf dein Handy und schickst irgendwo Geld hin, wo es gebraucht wird. Und dafür kriegst du auch Lohn. Und wisst ihr, was das Abgefahrenste ist? Woher hast du denn dieses Geld, was du da wegschickst, für das du Lohn bekommst? Das ist dein Lohn, oder? Dafür hast du ja gearbeitet. Also du dienst Jesus, bekommst dafür Lohn im Materiellen, dein Geld, und dann kannst du das wegschicken und dafür bekommst du nochmal Lohn. Das sind die besten Zinsen überhaupt. Und dann kannst du dienen, da wo du niemals hinkommen würdest. Weil nicht jeder von uns muss nach Afrika fliegen und Brunnen buddeln, aber jeder von uns hat die Möglichkeit, irgendwas zu unterstützen. Geld ist auch nicht böse, wusstest du das? Geld ist nicht böse, also dass du dienst, deinem Arbeitgeber dienst und dafür Geld bekommst, das ist ein Segen, das ist was Gutes. Geld ist nicht schlecht, Geld ist genau wie das Internet. Dem Guten und dem Schlechten sind keine Grenzen gesetzt. Aber dem Guten sind keine Grenzen gesetzt. Was du daraus machst, ist die Frage. Reiche Leute kommen nicht per se nicht in den Himmel, die haben es nur manchmal schwerer. Aber nirgendwo steht, dass Reiche böse sind. Nirgendwo. Ich wohne in Hocking. Ich merke, wie ich an meinem Herzen arbeiten muss. Ehrlich. Und ich gebe euch nochmal einen Vers aus dem Alten Testament. Sprüche 19, Vers 17. Der ist ganz kurz. Und der ist so abgefahren. Also wirklich. Das ist so übernatürlich. Da steht, wer über den Geringen sich erbarmt, der leiht dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Also wer von euch hat die IBAN von Gott? Es steht auf cgdu.de, da steht die IBAN von Gott nicht. Spaß. Ich habe die IBAN von Gott nicht. Aber wenn ich Gott Geld leihen will, dann muss ich es einfach nur jemandem geben, der es braucht. Wie übernatürlich ist das denn bitte? Also kennt ihr das, da kommt der Obdachlose auf dich zu und du, der will Geld von dir haben. Ja, und dann, wenn du Glück hast, hast du kein Bargeld dabei. Dann kannst du nämlich sagen, sorry, ich habe kein Bargeld. Irgendwann kommen die hier, PayPal. Ich bin darauf gespannt, was machst du dann? Bist du darauf vorbereitet? Aber ich will mich darüber nicht lustig machen. Aber wenn jemand Geld von uns will, er braucht ja wirklich Geld und dann geht direkt diese ganze Vorurteilskaskade in dir los. Ne? Ja, der versäuft das Geld eh nur. Also hier saß mal einer im Bahnhof, der hatte ein Schild, da stand, ich sitze hier für Weed und Bier. Da hast du, ehrlich, das finde ich super, dass er wenigstens ehrlich ist. Ich habe ihm nichts gegeben. Aber er war ehrlich. Okay, ich verliere mich ein bisschen. Aber wisst ihr, mein Punkt ist einfach nur, wir denken, wenn wir Geld irgendjemandem geben, der es eigentlich wirklich braucht, dann ist es verschwendet. Wisst ihr was? Vielleicht verschwendet er es, aber das ist nicht deine Verantwortung. Also Jesus sagt, wenn euch einer bittet, dann gebt ihm. Das sagt Jesus. Und er sagt das nicht über Obdachlose, die mal einen Euro von dir haben wollen, sondern er sagt das im Kontext von Römern, die von dir verlangen, dass du auf der Stelle dein Zeugs liegen lässt und mit denen eine Meile gehst. Das ist der Kontext, das ist viel krasser. Aber was wäre, wenn wir das Geld nicht als Verlust sehen würden und wenn wir kein schlechtes Gewissen haben müssten oder wenn schlechtes Gewissen nicht der Motivator wäre, Geld nach Afrika zu schicken oder dem Obdachlosen zu geben, sondern wenn wir wüssten, wir dienen damit dem Herrn. Und ich tue nicht nur so, als würde ich das Jesus geben, sondern ich leihe es tatsächlich Jesus. Das ist doch krass, oder? Also eben hieß es, was können wir Jesus geben? Natürlich ist das, wonach sich am meisten sehnt, unser Herz. Aber wir können Jesus Geld leihen. Das steht da in der Bibel. Habt ihr das gelesen? Das steht da. Wie krass. Okay. Ist gut. Ich höre jetzt auch auf. Ich lese noch einen Vers vor. Da steht in Galater, ich sage immer einen Vers, wenn ich eine Bibelstelle meine, das ist gemein, ne? Ich lese noch eine Bibelstelle vor, dann höre ich auf. Das ist Galater 5, Vers 1. Im Galaterbrief ist eine einzige Tirade von Paulus gegen den alten Bund, gegen altes Denken, gegen Gesetzlichkeit. Ganz praktisches Beispiel ist die Beschneidung. Wer ist dankbar, dass es das nicht mehr gibt? Ja, genau. Und ich lese euch einfach mal zwei Verse vor. Galater 5, Vers 1 und Vers 13. Dazwischen steht nichts, was den Kontext verzerrt. Keine Sorge. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Im Deutschen ist das so ein bisschen, ne, wo ist da der Zusammenhang vielleicht ungefähr? Aber Knechtschaft oder Sklaverei und dient einander hat denselben Wortstamm. Das ist quasi wie das Nomen von dem Verb. Ja, das ist doulos im Griechischen. Ich habe kein Griechisch gelernt, aber das ist total leicht nachzugucken heutzutage. Internet, ne? Es sind beide Richtungen keine Grenzen gesetzt. Wie Hammer ist das? Das ist das gleiche Wort. Am Anfang des Briefes schreibt Paulus, ich Knecht Jesu Christi. Das ist das gleiche Wort. Das ist Knecht, Knechtschaft und Dienen. Oder Diener, Dienerschaft und Dienen, der Einfachheit halber. Ja, das ist dasselbe Prinzip. Und Paulus sagt, ihr wart unter der Knechtschaft, ihr wart versklavt, ihr hattet keine andere Wahl, als dem Alten zu dienen. Ihr musstet euch an die Gebote halten. Ihr musstet penibel all diese Regeln befolgen. Ihr wart gefangen darin und all eure Kapazität war darin gebunden, diesem Ding zu dienen. Ich meine, liest dir den Arbeitsalltag eines Pharisäers durch, der war den ganzen Tag damit beschäftigt, nur dem Gesetz zu dienen. Da blieb nicht für nichts mehr viel was übrig. Und wisst ihr, was noch das Problem war, worunter sie gefangen waren? Das beschreibt Paulus in den Kapiteln davor. In Leistungsdenken, in Stolz, dass sie besser sind als andere, in Scham, wenn es mal nicht geklappt hat. In all diesen Dingen waren sie versklavt. Und Paulus sagt, Christus hat euch frei gemacht davon. Halleluja! Er hat euch frei gemacht davon. Ihr müsst diesem Ding nicht mehr dienen. Ja, und jetzt? Was mal jetzt? Jetzt seid ihr frei zu dienen, aber einander in Liebe. Ist das nicht der Wahnsinn? Paulus sagt, mit derselben Intensität, mit der wir vorher versucht haben, unser eigenes Bild aufzupolieren, mit der wir versucht haben, vor Gott gut dazustehen, mit der wir versucht haben, unser schlechtes Gewissen zu befriedigen, mit der wir auch mit der wir unserem Körper gedient haben, ne? Mit der wir uns versucht haben, unsere irdischen Gelüste zu befriedigen. Mit all dieser Energie, wir sind jetzt frei, über diese Energie zu verfügen. Und der beste und sicherste Ort, wo wir die rein investieren können, ist einander in Liebe zu dienen. Ich finde das so, so cool von Paulus, dass er diese Wörter benutzt. Wir müssen nicht mehr dienen. Wir dürfen. Und es ist sogar noch krasser, wir müssen nicht mehr dienen. Zum ersten Mal können wir es überhaupt wirklich, weil es keiner von uns unter Todesstrafe verlangt. Ist das nicht krass? Wie befreiend das ist. Du musst nicht mehr aus Scham dienen, nicht mehr aus Druck. Ja, du kannst so frei sein, dass selbst wenn ich heute 50 Minuten darüber geredet habe, wie schrecklich wichtig es ist, dass du in dieser Gemeinde mitarbeitest, das könnte komplett an dir abprallen. Du könntest sagen, ich bin so frei. Und deswegen mache ich's. Nicht wegen dem, was du sagst, sondern weil ich so frei bin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Vision, die Paulus und Jesus uns vom Dienen malen. Ich will. Ich kann. Also ich kann das nicht genug betonen, ne? Aber es ist wirklich dieses Ich kann. Nicht du musst, sondern du kannst. Aber nicht im Sinne von, vielleicht machst du es nicht, sondern, weißt du was? Vorher konntest du das gar nicht. Erst jetzt ist es möglich. Also probier es mal aus. Schmecke selber. Sei selber der Agent Gottes. Ich liebe Blues Brothers, ne? Kennt ihr Blues Brothers?
We are on a mission from God.
Also über deren Mission kann man streiten. Aber das kannst du für dich in Anspruch nehmen. Während du anderen dienst, dienst du Jesus. Während du auf der Arbeit bist, dienst du Jesus. Und du bist dir dabei bewusst, dass er da ist. Und es hat so viele gute Nebeneffekte auf dein ganzes Leben. Oder selbst Kinder. Also ich habe Kinder, ich habe mich dafür entschieden. Das bin ich super dankbar für. Aber das Leben ist danach nicht mehr wie vorher, ne? Es gibt jetzt eine ganze Menge Dinge, die ich jetzt nicht mehr einfach so kann. Aber wisst ihr was? Jetzt kann ich was anderes, was ich vorher nicht konnte. Nämlich, ich kann mich dafür entscheiden, mein Leben fremdbestimmen zu lassen, zu einem gewissen Grad, und zu dienen und zu dienen und zu geben und zu investieren, obwohl ich manchmal gar keine Lust drauf habe. Aber es muss einfach sein. Es geht nicht anders. Das hat mir keiner aufgezwungen. Ich habe mich dafür entschieden. Und so ähnlich sehe ich das im Reich Gottes auch. Du entscheidest dich und dann kommt Möglichkeit nach Möglichkeit nach Möglichkeit auf dich zu. Aber irgendwie kommt auch jedes Mal wieder Kraft und Motivation und Liebe und all das auf dich zu. Und irgendwann merkst du, meine Güte, es fällt mir viel, 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 viel leichter als noch vor einem Jahr. Oder meine Güte, irgendwann werde ich meine Kinder nicht mehr wickeln. Also irgendwann kann ich, ich finde es nicht schlimm, dass ich sie irgendwann nicht mehr wickele, aber irgendwann kann ich auf diese Art und Weise nicht mehr dienen. Irgendwann kann ich ihnen das nicht mehr geben. Irgendwann vielleicht geben die mir diesen Dienst, wer weiß das schon. Ist ja so. Können wir mal dieses Bild, was ich euch geschickt habe, anwerfen? Also das ist jetzt echt traurig, weil das Bild ist wirklich sehr gut. Aber die Person, die das Bild gemalt hat, verlässt uns heute. Das ist Zufall. Das ist von Leni, das stand jahrelang bei ihr im Zimmer. Vielleicht könnt ihr das nicht so gut lesen. Da unten steht, each one of them is Jesus in disguise, Mother Teresa. Also die Mutter Teresa, die ja wirklich, die jeder kennt. Hat die nicht sogar einen Friedensnobelpreis gewonnen? Ich glaube schon, ne? Also jeder kennt die. Und in jeder Tradition und auch von Atheisten wird die verehrt. Wird gesagt, super Mensch. Die hat dieses Bild gehabt, was sie da beschreibt. Jeder Mensch, dem ich begegne, ist Jesus in Verkleidung. Ist ein Jesus mit Maske. Ist ein verstellter Jesus. Jeder Mensch, dem ich begegne, egal wie krank er ist, egal wie bedürftig er ist, egal wie reich er ist, jeder Mensch ist für mich Jesus. Und ich diene jedem Menschen so, als wäre er Jesus. Und das hat funktioniert, oder? Es hat massive Auswirkungen gehabt. Massive Auswirkungen. Und das ist das Bild, wo Jesus uns reinlädt. Ich meine, nochmal zurück zum Übernatürlichen und damit schließe ich. Wir lesen in der Bibel von den Zeichen und Wundern, die geschehen sind und wie sich Leute bekehrt haben deswegen. Und das ist gut und richtig. Und das ist wichtig. Und gerade wenn du in Gebiete kommst, wo Zeichen und Wunder passieren, die nicht durch den Herrn gewirkt sind, ist es umso wichtiger, dass die Christen Mega-Dunamis haben, ja? Große Zeichen und Wunder. Aber wenn du dir mal die Kirchengeschichte durchliest, da sind Wunder passiert, keine Frage. Aber in den ersten Jahrhunderten, als in Rom unter Verfolgung die Christenheit so massiv gewachsen ist, da waren das nicht die großen Wunder, die tausende Leute bekehrt haben. Wisst ihr, was das war? Das war so Sachen wie, die Pest bricht aus und die Christen kümmern sich einfach um alle, ohne Angst. Die kümmern sich sogar um Nichtchristen. Was sind das denn für verrückte Leute? Und wisst ihr, was passiert ist? Die sind gestorben, die Christen im Dienst. Aber das war ansteckend. Und manche von denen sind nicht gestorben. Und das war auch ansteckend. Wisst ihr, was die Christen gemacht haben? Die Christen haben Schulen gegründet. Und wisst ihr, wer dahin durfte? Jeder durfte dahin. Sogar die Leute, die kein Geld hatten, durften dahin. Das war ansteckend. Es gibt diesen berühmten Brief, ich weiß nicht, welcher Kaiser das war, ich habe es vergessen. Der schreibt an irgendeinen Senator und sagt, wie kann es sein, dass die Christen uns blamieren? Sie kümmern sich besser um unsere Bürger als wir. Ja, wir reden viel über das Blut der Märtyrer, wir reden viel über Übernatürliches, Wirken des Heiligen Geistes, aber dienen ist mindestens genauso übernatürlich. Praktisch dienen. Ich habe sehr viel geredet. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht, weil ihr ja jetzt wisst, wie das geht. Und vielleicht könntest du Klavier spielen, Birgit? Ja? Dass wir einfach, wir lassen das Bild da oben und dass wir uns einfach ein paar Minuten nehmen, wo wir dem Heiligen Geist wirklich erlauben, an unserem Bild von dienen oder vielleicht sogar an unserem großen ganzen Bild davon, was es heißt, Christ zu sein und wofür unsere Anstrengungen und unser Wirken eigentlich sind, dass er daran schütteln darf, in Liebe, damit das bleibt, was von ihm ist. Damit die faulen Blätter, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, damit die abfallen. Und wisst ihr, erneuertes Denken ist wirklich sehr gut. Ich bin ein großer Fan von Denken. Ich liebe Denken. Aber erneuertes Denken alleine, dass das Herz nicht verändert, das bringt dich nur so weit. Aber derjenige, der dein Herz verändern kann und derjenige, der diese Strecke zwischen deinem Kopf und deinem Herzen und zwischen dem heute Gehörten und dem Morgen Umgesetzten, der die überwinden kann, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist hier, um dir zu dienen. Freiwillig. Weil er es kann. Weil er will. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Immer. Ich danke dir, dass du uns dienst. Jetzt. Danke, dass du unserem Denken dienst und Erneuerung und Umdenken bewirkst. Und besonders danke ich dir heute Morgen dafür, dass du auch an unseren Herzen dienst und in unserem Herzen Veränderung bewirkst. Ich lade dich ein, dass du das jetzt tust, Heiliger Geist.